Wer weiß übrigens, aus welchem Text das Lied, das wir gesungen haben, ist ja fast bis auf die Worte, den Wortlaut, aus einem Bibeltext genommen. Weiß jemand, wo dieser Text sich befindet? Römer 8, die letzten Verse dort. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und dann mündet das in diesen Refrain. Als ich dieses Bäumchen hier heute Morgen wieder sah, dachte ich an Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Dort ist die Rede von einem Palmbaum. Dies ist kein Palmbaum. Als wir in Arizona eine Zeit lang sein durften, befanden sich auf dem Gelände, in dem wir uns aufhielten, bei jeder Ferienwohnung ein Palmbaum. Das war ein schöner Anblick. Da scheint jeden Tag die Sonne, fast jeden Tag. Und diese Palmbäume gen Himmel, klarem Himmel zu sehen, das ist eine Lust. Aber eine größere Lust ist das, wovon der Psalmist schreibt. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Gepflanzt im Hause. Hier ist eine Pflanze im Hause des Herrn. So sind wir gepflanzt im Hause des Herrn und dürfen dort wachsen am Wort Gottes. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht. Das ist ein Trost für einen jeden von uns. Sie sind saftig und frisch. Zu verkünden, nicht für sich selbst zu leben. Ja? Kein Christ geht in den Ruhestand, bis er zur ewigen Ruhe geht. Wir sind hier, um zu arbeiten. Das sagt der Apostel Paulus. Wenn ich am Leben zu bleiben habe, dann ist das, um zu arbeiten und Frucht zu bringen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch, zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Aufrecht, gerade. Er führt uns ja auf rechter Straße. Mein Fels, ganz persönlich wird das. Und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Im Alter lernt man das zu sagen, dass nichts Verkehrtes am Herrn ist. Manchmal führt der Herr uns Wege. Und dann neigen wir zum Murren, wie die Schwester sagte. Aber beim Herrn gibt es nichts Verkehrtes auf seinen Wegen. Das ist nicht unser Text. Der befindet sich in Philipper Kapitel 2. Aber wovon der Text sprach, das ist etwas, das der Heilige Geist tut, an den wir heute denken. Der bringt uns dazu, dass wir frisch bleiben. Philipper Kapitel 3. Der Geist, an den wir heute denken, wird im Philipperbrief wohl dreimal genannt. Es ist nicht ein Brief, der viel vom Heiligen Geist spricht. Warum sage ich wohl? Das klingt etwas unsicher. Nun, mit letzter Gewissheit ist es nicht immer leicht zu sagen. Kann man nicht immer sagen, ob vom Heiligen Geist die Rede ist oder vielleicht von einem menschlichen Geist oder etwa vielleicht von einem anderen. Ich will das gleich erklären. In Kapitel 1, Vers 27 haben wir die Erwähnung dieses Wortes. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, ich lese nach der Schlachterübersetzung, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Ist hier vom Heiligen Geist die Rede oder von einem menschlichen Geist? Wenn er sagt, in einem Geist, dann scheint er anzudeuten, dass es mehrere oder viele gibt. Und wenn er dazu hinzufügt, einmütig kämpft für den Glauben des Evangeliums, mit einer Seele kämpft, einmütig miteinander kämpft, das heißt mit einer Seele im Grundtext, dann bezieht sich das doch wohl auf das Innere des Menschen. Dort sind wir wiedergeboren, dort sollen wir wachsen. Der äußere Mensch, sagt Paulus in 2. Korinther 4, kann abnehmen, aber Tag für Tag darf dennoch der innere Mensch zunehmen, wachsen. Dort leben wir unser Glaubensleben, in dem Gefäß des Körpers. Und dort werden wir aufgerufen, eines Sinnes zu sein mit allen anderen Seelen. Diese Seele kann aber auch Geist genannt werden. Also mit Einmütigkeit von ganzem Herzen oder von ganzem inneren Menschen soll jeder zum anderen stehen und zusammen an der Front stehen für die Botschaft des Evangeliums. Also man kann sich schon fragen manchmal, von welchem Geist die Rede ist. Von dem Heiligen Geist darf wohl die Rede sein in Kapitel 1, Vers 19. Kapitel 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird, durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Hier ist nicht das Problem, von welchem Geist die Rede ist, sondern was ist es um diese Handreichung des Geistes? Wir wissen, dass der Heilige Geist geschenkt wird. Wir haben in der Apostelgeschichte 2 die Verheißung, das Angebot auf Buße hin, auf neue Ausrichtung auf Jesus Christus hin, schenkt er seinen Geist. Als das am Pfingsttage geschah, bildete Gott einen neuen Leib für sich, eine neue Wohnung. Aber jedes Mal, wenn jemand Jesus Christus erlebt als seinen persönlichen Herrn und Retter, zieht der Heilige Geist ein, wird er ihm geschenkt. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, er wird ausgegossen in unseren Herzen durch den Glauben. Er wird uns also geschenkt. Er wird aber nicht immer wieder geschenkt, nur einmal. Es war einmal so, dass der Heilige Geist kommen konnte auf einen Menschen, sogar in einen Menschen, aber dann auch wieder gehen konnte. Und da auch Gottes Menschen um dieses wussten, dass Gott den Geist nicht permanent verleihen musste, standen sie in einer gewissen Unsicherheit. Wenn Saul, auf den der Heilige Geist auch gekommen war, sich versündigt gegen den Herrn, zieht Gott seinen Geist von ihm zurück. Später wird David König. Auch er versündigt sich gegen den Herrn. Und er hat mit gutem Grund die Furcht, dass das auch ihm passieren kann. Und wenn er dann Buße tut, Psalm 51 berichtet von dieser Buße, einer Buße, zu der Saul nicht gekommen ist, leider. Aber David darf zu dieser Buße finden. Und dann bittet er, nimm deinen Geist nicht von mir. Ja. Er möchte diese ständige Begleitung Gottes bei sich erleben. Aber das war so. Und deshalb spricht auch Jesus zu Menschen, die in Ordnung mit Gott sein können. Nicht alle seine Hörer waren fern von Gott. Es waren viele Jünger darunter. Nicht nur die 12, sondern auch andere, die Jünger hießen, also Nachfolger Jesu. Aber er sagt einmal in Lukas Kapitel 11, dürfte es sein, zu ihnen, wenn ihr den Vater, er ist ein Vater, wenn ihr ihn bittet, kann er euch den Geist geben. Er war also nicht jedermanns Gut, auch wenn man mit Gott versöhnt war. Also er konnte kommen und gehen. Und das geschah nicht notwendigerweise mit einer persönlichen Umkehr zu Gott. Aber es konnte so sein. Aber Jesus verheißt seinen Jüngern, bevor er gen Himmel fährt, bevor er stirbt. Er sagt, er ist bei euch, weil er mit Jesus war, weil Jesus ihn hatte. Er ist bei euch und wird, wann er kommt, in euch sein. Und er wird in euch bleiben. Dieser Geist nimmt Wohnung auf und wohnt dann. Das ist ein sein Zuhause. Wir sind sein Tempel. Ein Tempel Gottes ist ein Haus, in dem Gott wohnt. Wenn man kleine Tempelchen antrifft, auf dem Feld oder auf der Straße oder an einer Ecke irgendwo, wo angebetet wird, dann ist das ein Ort, in dem ein Gott wohnt, beziehungsweise jemand, den man anbetet, dem man Anbetung bringt. Man sagt Gott, unsere Leiber sind solche Tempel. Nur hier wohnt der wahre Gott, und zwar im Heiligen Geist. Dieser Gott wird in diesem Tempel angebetet. Also er wohnt jetzt permanent in uns, bis er uns heimholt. Und dann wird er natürlich ewiglich bei uns sein und wir bei ihm. Also der Heilige Geist kommt nicht und geht dann wieder, um wieder zu gehen. Also in diesem Vers brauchen wir nicht zu wähnen. Paulus würde sagen, er bekäme den Heiligen Geist. Wenn es hier heißt, Vers 19, ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi, dann heißt das nicht, dass Gott ihm den Geist immer wieder darreichen wird, wodurch er dann weiter pilgern kann. Nein, es ist der Geist selbst, der ihm Handreichung gibt. Wir haben hier den gebenden Geist in Vers 19. Den Geist, der in uns wohnt und ständig darreicht, liefert. Das Bild vom Weinstock, vom Rebstock, ist ein wunderbares Bild. Jesus sagt, ich bin der Wahre. Er denkt da an die Reben. In Bezug auf die Reben ist er der wahre Weinstock. Das heißt, die echte Quelle des Lebens. Es gibt falsche Weinstöcke. Die liefern kein Leben, sind vielleicht tot, krank. Aber Jesus ist der wahre Weinstock. Israel wurde mit einem Weinstock verglichen, aber er war nicht der wahre Weinstock und er versagte. Aber Jesus ist der wahre Weinstock und er hat Rebzweige. Und die Zweige tragen Frucht. Wo kommt die Frucht her? Vom Rebstock. Dort kommt der Saft her und entwickelt sich zu Frucht. Der Heilige Geist wird vom Herrn Jesus gegeben. Er wohnt in uns, wie in den Rebzweigen. Wir haben ständige, kursierende Verbindung mit Jesus Christus über den Geist. Und er ist es, der diese Frucht Jesu Christi, von der Paulus in Vers 11 spricht, 10 und 11, dieses Kapitels, um zu prüfen und zu unterscheiden, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet und fleckenlos seid und unversehrt, weil ihr nicht angestoßen und gestolpert seid, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwachsen. Aber Jesus Christus wirkt durch den Heiligen Geist in uns. Und so ist die Frucht des Geistes, von der Paulus in Galater 5 spricht, die Frucht, die Jesus, der Weinstock, in uns bewirkt. Dieser Geist, durch den er wirkt, reicht dar alles, was Paulus braucht. Allerdings weiß er, dass es in diesem Bereich eine Zusammenarbeit gibt. Er weiß, dass er in der Verbindung mit dem Weinstock bleiben muss, dass er im Gebet bleiben muss. Er weiß, dass Gott auch die Gebete anderer gebraucht, um ihn in dieser Gemeinschaft zu bewahren. Und so ist er dankbar für die Gebete der Philipper. Noch einmal, ich weiß, dass dieses, seine Umstände, in denen er sich befindet, mir zum Heil, zum Guten, zum Wohl ausgehen werden. Entschuldigung, dieses mir ausgehen wird durch euer Flehen. Nicht nur Gebet. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet Gebet in dem Bewusstsein der vollen Abhängigkeit vom Herrn. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann betet man anders. Ja? Man fragt sich oft, warum der Druck, brauchen wir ihn? Ja, wir brauchen ihn. Wir tendieren so schnell wegzuschauen vom Herrn. Und da bringt der Herr Kürzung oder Druck, das Unangenehme, die Schwierigkeit in unser Leben hinein, um uns wieder zum Bewusstsein zu bringen, dass wir ganz vom Herrn abhängig sind. Schlagt auf 2. Korinther 1. Da haben wir es klipp und klar. Paulus hat das erlebt und muss es immer wieder erleben. 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Warum nicht? Warum kann er sein Erlebnis nicht für sich selbst behalten? Das ist die Gemeinschaft, die der Geist gestiftet hat, dass wir einander erzählen, wie es uns ergangen ist, wie wir das heute Morgen gemacht haben. Das ist dazu da, nicht nur, damit wir die Neugier gestillt bekommen, wie geht es dem anderen, sondern das ist ein Stück Spiegel. Uns wird vorgehalten, wie es im Leben aussieht. Denn was dem Sepp passiert, das kann einem anderen passieren. Was der Anita passiert, das kann einem anderen auch geschehen. Wir sind alle gewissermaßen im selben Boot unterwegs. Und nicht jeder erlebt alles, aber er weiß auch nicht, was er erleben wird. Und viele unserer Erlebnisse, von unseren Erlebnissen, haben sehr ähnlichen Charakter, sodass wir voneinander lernen dürfen. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, dass wir, wenn ein anderer betet, man Amen dazu sagen darf. Wenn das mein Gebet ist, ja. Es ist zunächst sein Gebet, aber seine Worte können durchaus meine Worte sein. Und ich sage Amen dazu, seinetwegen und meinetwegen. Jetzt, 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder. Paulus will, dass die Korinther lernen von seiner Erfahrung. Über unsere Bedrängnis, über unser Beschnürtsein, unser Quetschen, vielleicht genauer. Das griechische Wort spricht davon oder erinnert daran, dass der Atem ausgehen kann. Die Bedrängnisse kommen nachher und wollen uns den Atem ausgehen lassen. Unser Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus, über unsere Kraft beschwert wurden. Wir zitieren gern einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen. Denkt jemand an den Vers, wenn er dieses hört? Wir wurden über das Maß beschwert. Das stimmt aber nicht mit dem Vers, den wir zitieren. Wie lautet der Vers? Gott legt uns eine Last auf, aber hilft uns auch. Und wir sagen, Entschuldigung, der Vers sagt es nicht so, wie ich dachte. Wir sagen oft, Gott wird uns nie eine Last auflegen, die wir nicht tragen können. So. Aber das tut er doch. Gott hat die Art sogar, uns Lasten aufzuerlegen, die wir nicht tragen können. Die uns immer näher dem Boden bringen, ja? Sodass wir platt sind. Diese Art hat Gott. Aber das geschieht dazu, das geschieht langsam. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Die ist auf uns, um uns zu beschützen. Aber wenn wir aus dem Rahmen wachsen, ja, über unser Selbstimage ist etwas größer als der normale Rahmen, den Jesus für uns gedacht hat, zugedacht hat. Ja. Wenn wir dann über diesen Rahmen hinauswachsen, dann kann der Herr mich drücken, damit wir wieder im Rahmen bleiben. Ja. Nun, dieser Druck dient dazu, dass wir wieder zum Bewusstsein kommen, dass wir abhängig sind vom Herrn. Demütigt euch. Der Apostel Paulus erlebt dieses. Wir erlebten diese Bedrängnis. Er belastete uns über das Maß hinaus. Welches Maß? Das Maß unserer Kräfte. Das Maß dessen, dass wir imstande waren, auszustehen. Es ging nämlich Richtung Tod. Wir wurden über das Maß hinaus beschwert, so dass wir am Leben verzweifelten. Paulus verzweifelt. Nicht am Herrn, sondern am Leben. Das heißt, er ist sich gewiss, Vers 9, dass er sterben wird. Wir selbst haben jedoch als Antwort, die Frage wird hier nicht zitiert, aber wir kennen die Frage, wie wird es jetzt weitergehen? Wir befinden uns unter Druck, in einer Not und wir sind ratlos. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Diese Frage stellte Paulus sich und sein Mitarbeiter, beziehungsweise seine Mitarbeiter. Er spricht in der Mehrzahl, also es war wenigstens noch einer da. Nur dieser Text übrigens spricht von dieser Erfahrung. Wir haben keinen anderen Bericht. Wir selbst haben jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Wenn wir die Frage stellten, wie wird es weitergehen, kam nur eine Antwort, es geht jetzt Richtung Tod. Und hätte der Herr nicht interveniert, dann wären sie gestorben. Aus welchem Anlass auch, er sagt das nicht. Es gibt Bedrängnisse, die würden uns den Tod bringen, wenn der Herr nicht einschreiten würde. Zunächst, das geht langsam, damit wir Zeit haben zum Beten. Denn er will uns nicht töten. Er will uns demütigen. Er will uns abhängig machen von ihm. Sodass wir wieder alle Kräfte von ihm holen. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Rein nichts. Aber wir tendieren dazu, von uns aus zu entscheiden und von uns aus zu schaffen und zu machen. Aber Gott will, dass er es durch uns tut. Zurück zu Philipper Kapitel 1, Vers 19. Ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird, durch euer Flehen, vollkommen der Abhängigkeit vom Herrn bewusst, und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Das heißt, durch das, was der Geist darreichen wird. In allem, was man braucht. Ob es Rat ist, ob es Kraft ist, ob es Weisheit ist, was immer. Der Heilige Geist wird es darreichen. Und der Beweis, dass es auch so geschehen ist, ist der Philipperbrief. Diesen hat er in der Kraft und unter der Führung des Geistes geschrieben, verfasst, dort im Gefängnis. Und jetzt dürfen wir ihn genießen. Der Heilige Geist spricht heute mit diesem Philipperbrief zu uns. Dort haben wir den dienenden oder den gebenden Geist. Der Geist wird dann wieder erwähnt in Kapitel 2. In Kapitel 2, Vers 1. Gibt es also irgendwelchen Aufruf, das Wort bedeutet auch Trost, leider oft mit Ermahnung übersetzt, was nicht in die richtige Richtung weist. Das Wort bedeutet Aufruf oder Trost, kann Ermahnung einschließen, aber Ermahnung ist zu eng und oft auch gar nicht der Fall. Gibt es irgendwelchen Aufruf in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Er fragt sich, Geschwisterin Philippi, kennt ihr das? Gibt es das bei euch? Er ist sich nicht ganz sicher. aber er hofft, dass es da ist, denn er will sie weiterführen. Ja? Wachstum soll geschehen. Gibt es das? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Das heißt, ist es die Liebe, die euch dazu drängt, über geistliche Dinge mit dem anderen zu sprechen, auch über sein Fehlverhalten? Könnt ihr euch gegenseitig zusprechen oder muss es unbedingt Ermahnung sein? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Dazu Herzlichkeit und Erbarmen macht meine Freude völlig. Ich wäre dann froh, wenn ich die Gewissheit hätte, diese Elemente wären bei euch vorhanden in eurem Gemeindeleben, in eurem Miteinander. Also hierzu gehört die Gemeinschaft des Geistes. Wir kennen diesen Ausdruck aus 2. Korinther 13, Vers 13, dem bekannten Gemeindesegen. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Können wir auch singen. Also die Gemeinschaft des Geistes ist das Zusammenleben, das Zusammensein eigentlich, im Wesen eins sein und dann das resultierende Zusammenleben durch den Geist, welches die Gemeinde kennt. Dieser Heilige Geist hat das gestiftet am Pfingsttage. Stellen wir uns das vor. Hier sind sie in diesem Hause zusammen. Und der Herr Jesus sagte, der Heilige Geist werde auf sie kommen. Und jetzt kommt er. Er kommt und kommt und kommt über sie. Wie ein Strom. Das Bild ist das vom Platzregen in Israel im Herbst. Wo dann die Wadis, diese leeren Bäche, ganz gefüllt werden, diese Bachbetten werden ganz gefüllt und überfließen, laufen über von Wasser. Dieses Bild wird gebraucht vom Heiligen Geist. Mehrmals war im Alten Testament verheißen, er wird ausgegossen werden, von oben, er wird kommen. Und jetzt sitzen sie da und der Heilige Geist kommt über sie und kommt über sie und kommt, bis was? Bis sie getauft sind im Heiligen Geist. Das heißt, umgeben vom Heiligen Geist. Es ist kein großer Unterschied, ob ich ins Bad einsteige oder ins Wasser und untertauche oder ob ich einfach stehen bleibe und das Wasser bewegt sich, nicht ich. Ja. Aber dermaßen, dass ich umgeben bin dann vom Wasser. Ich stehe also in einem Tank und das Wasser kommt und kommt und kommt. Und ich bleibe dort stehen, werde umgeben von Wasser. Nun, im Geist ist es noch so, dass ich auch gleichzeitig trinken darf. Wir haben ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn das Wasser uns bis zum Mund kommt. Aber wenn der Heilige Geist kommt, das bedeutet nicht den Tod, sondern das Leben. In 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir, wir sind alle getauft in einem Geist und betränkt oder getränkt worden mit demselben Geist. Er wohnt in uns und er wohnt um uns her. Es heißt dort, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er kam über sie, er kam um sie, sie wurden getauft im Heiligen Geist, er kam in sie. Das heißt, alle waren im selben Geist. Und die ganze Schar war vom Heiligen Geist umgeben. Und der Heilige Geist war in einem jeden von ihnen. In Epheser Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels, spricht der Apostel von dem Bau der Gemeinde. Die Gemeinde ist wie ein Bau, ein Tempel. Und am Schluss heißt es, dieser Bau wird gefördert im Geist. Das heißt, wie wenn der ganze Bau, die ganze Gemeinde im Geist wäre. Nicht nur jeder im Geist, sondern der ganze Bau ist im Geist. Das macht die Gemeinde zu einer Körperschaft, zu einer geistlichen Körperschaft. Wir sind eins in Christus, das ist das Wesen. Und jetzt möchte dieses Wesen sich zum Ausdruck bringen, sich zeigen. Der Geist ist lebendig. Und er hat die Art Jesu-Wesen. Der Welt vor Augen zu stellen. durch uns. Wir sind der neue Leib, in dem Jesus jetzt in dieser Welt wohnt. Das ist die Gemeinschaft des Geistes. In Kapitel 1 war er dankbar. Vers 5. Anlass zu meinem Dank ist eure Gemeinschaft für die gute Botschaft. Das ist eine Gemeinschaft für die Botschaft, das heißt zur Förderung der Botschaft. Es ist eine Gemeinschaft in dieser Botschaft. Sie kommt aus dieser Botschaft. Das alles beginnt bei uns. Nach Pfingsten, wenn wir die Kunde von Jesus hören und dann ihn erleben und dann kommt der Heilige Geist zu uns. Aber wir sind dann eine Gemeinde, die für die gute Botschaft da ist, dieser Welt. Solange wir da sind, haben wir also für diese Botschaft uns einzusetzen. Es ist eine Gemeinschaft in der Liebe Gottes. Es ist eine Gemeinschaft, die sehr vielseitig ist. Man könnte darüber lange sprechen, mit verschiedenen Schriftstellen das dann auch aufzeigen. Das ist der Geist der Gemeinschaft im Gebet, der Gemeinschaft miteinander. Manchmal wird diese Gemeinschaft gestört und dann muss wieder Heilung eintreten. Als ich an der Akademie war, heute, wie heißt sie heute? STA? Ja, aber ihr voller Name? Staatsunabhängige Theologische Akademie. Als ich an dieser Hochschule diente, stellten wir fest, also die Studenten, die zu uns kamen, die hatten zunächst einmal Sprachen zu lernen. Und das Programm für sie war etwas trocken. Und wir merkten, dass die sehr schnell lax werden konnten im Geiste, dass da etwas fehlt in ihrem geistlichen Leben. Sie bekamen nicht genügend Speise. Und dann kam der Vorschlag, dass ich für sie, mein Bereich war eher in der zweiten Hälfte, die Systematik zu lehren, aber für diese jungen Studenten brauchten wir etwas. Und dann habe ich einen einfachen Kurses dargeboten, Dogmatik in ganz einfacher Form oder einfach, was fördert unser Christenleben? Denn das ist ja die Glaubenslehre der Heiligen Schrift. Und so habe ich das gemacht und habe dann also über diese praktischen Themen gesprochen. Einmal, als ich über Erneuerung sprach, ich hatte das dargelegt, Erneuerung kommt durch Buße und Glauben, genau wie in der Bekehrung, die erste Erneuerung kommt. Und dann schlug ein Student vor, ob es nicht auch andere Wege der Erneuerung geben könnte. Und man wusste schon, worauf er hinaus wollte. Ja? Und ich sagte, nein, es gibt keinen anderen Weg. Nicht mit Action, nicht mit einer sogenannten Taufe im Heiligen Geist, nicht dadurch, dass man einen zweiten Segen bekommt, ein zweites Werk der Gnade und was immer auch, es kommt ja unter verschiedenen Namen, wird es angeboten. Nicht so, das ist nicht die Antwort. Und wir erleben es immer wieder. Diese Kreise haben nicht die Antwort auf die echten Probleme im Christenleben. Das Problem wird gelöst, das eigentliche Problem im Christenleben wird gelöst durch Buße und neues Vertrauen, Reinigung, neues Vertrauen. Wir sind gestolpert und müssen wir aufstehen, sagt der Psalmist. Entschuldigung. Während meines Studiums kam ich einmal etwas traurig an, und ich kann es noch heute sehen. Ich begegnete einem meiner Professoren gerade in der Tür. Oder er stand in der Tür und ich war darauf, dorthin zu gehen. Er schaute mich an und sagte, er hat mich mit Du angesprochen. Warum bist du so traurig? Es gibt nur einen Grund. Sünde. Nur eine Ursache. Sünde. Dann ging er weiter. Denn es war Bewegung da und es musste weitergehen. Aber das ist bei mir hängen geblieben, ja. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn unsere Gemeinschaft mit dem Herrn oder mit den Geschwistern gestört ist, sie wird nur durch Sünde gestört. Nicht durch Probleme, sondern durch das Problem der Sünde. Kein Problem braucht ein sonstiges. Keine Schwierigkeit braucht meine Gemeinschaft mit dem Herrn zu schädigen. Keine. Kein Problem braucht meine Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu tangieren. Das heißt, anzugreifen, zu schädigen. Das Schlimmste kann auf mich zukommen und ich kann die zwei Kardinaltugenden, der Glaube und die Liebe, die können intakt bleiben. Einmal war ich so gereist, in einer Versammlung, das war bei Karl Hermann Kaufmann, dass ich gesagt habe, es ist möglich für einen Christen, mit dem schwierigsten Menschen zusammen auf engem Raum zu leben. Und das habe ich auch wiederholt. Der Herr schenkt Gnade, mit dem schwierigsten Menschen zu leben auf engem Raum. In dieser Versammlung saß ein Ehepaar, das sich überlegte, ob man die Mutter der Frau zu sich nehmen sollte. Die war aber sehr schwierig. Und der Bruder erzählte mir später, als ich das hörte, dann kam die Antwort. Ja. Es wird gehen. Sie haben manches notvoll erlebt, aber die Frau fand zum Glauben an Jesus Christus. Sie war kränklich, sehr schwierigen Charakters, aber sie kam zum Glauben an Jesus Christus. Sie wurde getauft und sie ist selig gestorben. Der Bruder war dankbar, dass er diesen Weg eingeschlagen hatte. Sie selbst hatten manches gelernt, ja, und vor allem hatte er sie dazu gebraucht, die Mutter zum Herrn zu führen oder dass sie zum Herrn kommen konnte. Diese Gemeinschaft stiftet der Heilige Geist. Kommen wir zum Dritten. Das dritte Mal, wo der Heilige Geist erwähnt wird, im Philipperbrief nur dreimal, aber das dritte Mal ist im dritten Kapitel. Ich lese dort die Verse 3 bis 4, vier Anfang. Zu dem Gebliebenen, Paulus ist noch nicht zu Ende, das Wort bedeutet einfach das, was noch geblieben ist. Und das kann sehr viel sein unter Umständen. Zu dem Gebliebenen, meine Brüder, seid froh im Herrn. Wenn wir das so lesen, dann denken wir, ja, das ist eher ein Anhängsel. Das dürfte man auch noch sagen, ja. Aber das Wichtigste ist das doch nicht. Ja, es ist wichtig, froh zu sein, aber wir müssen ja nicht immer froh sein, oder? Und wenn wir nicht sind, das müsste ja nicht das größte Übel sein. Wir können ja auch mal bedrückt sein. Paulus sagt, was den Rest betrifft, den ich euch gern sagen möchte, das Wichtigste jetzt ist für euch, seid froh im Herrn. Dasselbe euch zu schreiben, er hatte ja das schon einmal geschrieben, Kapitel 2, Vers 18. Freut auch ihr euch ebenfalls, worüber? Über den Märtyrertod ihres Apostels, wenn der Herr es so kommen lassen sollte. Vers 17. Sollte ich jedoch auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden über Opfer und Dienstleistung für euren Glauben, bin ich froh. Wenn das auf mich zukommt, darf ich mich schon von vornherein freuen. Nicht weil man froh ist, dass man stirbt, oder froh ist, dass man Schmerzen bekommt. Nein, nein. Sondern das ist die Führung des Herrn und vor allem tut er oder geht er diesen Weg zugunsten des Glaubens anderer. Ich arbeite für den Herrn Jesus. An die Korinther schreibt er, alles ist euren Wegen. Alles. Was mir geschieht, den Weg, den ich einschlage, ist für euch in den Gemeinden, damit Menschen zum Glauben kommen und diese Gemeinde wächst in die Ebenbildlichkeit Jesu Christi und eines Tages dort ankommt und ich darf mich freuen über alle die, die der Herr Jesus durch mich rufen durfte. Darüber freut er sich. Und wenn er sein Leben dahergeben muss dafür, er freut sich darüber. Und wenn die Philipper geistlich gesinnt sind, das heißt das Geistliche, das was Gottes ist, hoch ansteht, wenn das Primäre ist in ihren Interessen, dann werden sie sich auch freuen. Damit das auch dazu kommt, gebietet er Freude. Können Liebe und Freude wirklich geboten werden? Oder sind sie nicht etwas, das einfach durch Umstände kommt? Nein, nein. Liebe kann geboten werden, Freude kann geboten werden, befohlen werden. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir lieben. Das kommt nicht einfach so. Im Englischen sagt man von zwei jungen Leuten, die fallen in die Liebe, they fall in love. Das heißt, sie lernen sich kennen und lieben. Nee, nee, man fällt nicht oder stolpert nicht gerade so. Viele allerdings ja. Aber das dürfte dann etwas ungesund ausgehen. Nein, wir sind im Geistlichen dafür verantwortlich, dass wir lieben. Und wenn uns auch nicht danach ist, dann sagt jemand, ja, ich will ja nicht heucheln. Bitte tu das doch. Jetzt ist das Heucheln dran. Das heißt, das, was du Heucheln nennst, das ist jetzt dran. Das ist nicht Heucheln. Das ist Gehorsam. Ja, aber mir ist nicht danach. Gott fragt nicht danach. Dies ist der Weg eines Menschen, der es mit Gott zu tun hat. Wenn du nicht diesen Weg gehen willst, dann geh weiter. Aber dann hast du nichts am Hut mit Gott. Wer Gottes Kind sein will, Gottes Nachfolger sein will, Gottes Diener sein will, der hat zu lieben von ganzem Herzen und der hat sich zu freuen. Und wenn ich mich nicht freuen kann, das ist für mich eine Lektion. Dann weiß ich, es ist jetzt etwas zu machen. Etwas ist in Ordnung zu bringen. Irgendwo stimmt etwas nicht. Und dann werden wir ins Gebet getrieben. Ja. Also, er hat von der Freude gesprochen und jetzt sagt er in Kapitel 3, dasselbe euch zu schreiben ist mir nicht lästig. Manchem Prediger kann es lästig werden. Immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Aber es muss gesagt werden. Paulus sagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Es ist Arbeit, es ist schwer. Es ist schwer, mit schwierigen Menschen zu leben. Es ist schwer, Kinder zu erziehen, die schwer zu erziehen sind. Ja? Aber man muss dabei bleiben. Man kann sie nicht einfach wie Unkraut wachsen lassen. Und Gott lässt uns auch nicht einfach wie Unkraut wachsen. Also, dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch macht es aber fest. Und das Wort im Grundtext, wenn wir es weiter ausführen wollten, heißt, damit ihr nicht stolpert, damit man vor dem Stolpern bewahrt bleibt, sollt ihr fest werden. Es gibt einen schönen Vers im Alten Testament, der hier hineinpasst. Es war gleichsam eine kleine Erweckung, oder vielleicht auch eine große, kann man sie nennen, im Volk Israel aufgekommen. Nicht zuletzt durch den Dienst von Nehemia, wohl auch durch Esra. Und jetzt freuen sich die Leute, beziehungsweise sind sie traurig über ihre Sünden, aber es ist ein neues Erwachen dort, eine neue Belebung. Und Nehemia schickt sie weg. Ich sage Nehemia, ich hoffe, ich habe den richtigen Namen. Für jeden Fall steht es in Nehemia 8. Geht, esst, trinkt, freut euch. Lasst diese Traurigkeit über euer Versagen euch nicht runterkriegen. Der Herr ist gnädig, er vergibt, ja, jetzt richtet die Gemüter auf und freut euch über den Herrn. Nehemia 8, Vers 10, heißt es am Schluss, ein langer Vers. Oft wird hier übersetzt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Für mich wenigstens ist diese Formulierung irreführend. Ich denke an Stärke, bei Stärke an das, was ich dann habe. Ich bin dann stark, ja? Ich denke, ihr tut das auch. Aber im Grundtext ist diese Stärke etwas Objektives, das ich antreffe. Der Herr ist die Stärke, und zwar in Form einer Festung oder eines sicheren Ortes, so könnte man übersetzen. Denn dieser Ort könnte sehr verschieden sein. Wer in Israel gewesen ist, der kennt diese Halbhöhlen, wo man sich bergen kann. Und wenn nicht gerade jemand von vorn kommt, ist man geschützt. Es ist ja schon sehr viel erreicht, wenn man an den Seiten und hinter sich einen Schutz hat und dann nur vorne sich zu verteidigen hat. Und so sind solche Orte ein Sicherheitsort. Eine Höhle ist noch besser. Gott ist ein solcher Ort, der wie eine Burg wirkt. Ich bin geschützt vor Gefahren. Und nun sagt dieser Bote Gottes zu seinem Volk, die Freude am Herrn ist solche Burg, ist eine solche Festung, ist solch ein Ort der Sicherheit, der Geborgenheit. Dort seid ihr geschützt. Jetzt kann man sich fragen, jetzt habe ich es grammatisch richtig, aber was soll das jetzt? Die Freude am Herrn ist eine Burg. Wie kann ich dieses Bild jetzt anwenden? Wie sieht das aus in meinem Leben? Ich bin froh, ja, aber was für eine Burg ist das schon? Nun, die Lösung liegt in den zwei letzten Wörtchen. Im Herrn. Die Freude im Herrn ist eine Festung, weil der Herr eine Festung ist. Und die Freude ist das Zeichen, dass ich mit dem Herrn in Ordnung bin. Und wenn das denn gegeben ist, dann ist alles okay. Dann kann kommen, was will, ein Platzregen, ein Sturm, ein Gewitter oder der Feind kann kommen, der Saul kann kommen. Ich bin geborgen im Herrn. Die Freude, dann darf ich froh sein, aufatmen. Aber wenn wir traurig sind, dann ist Gefahr. Denn dann tendiere ich mit eigenen Kräften, jetzt Rat zu suchen, zu holen und mich einzusetzen dafür, dass ich jetzt nicht umkomme. Dann ist Gefahr. Aber wenn wir froh sind im Herrn, das ist ein Zeichen, dass wir volles Vertrauen haben. Wenn wir alles dieses überlegen, dann wird uns klar, was dieses Wort heißt. Und wenn Paulus sagt, seid froh im Herrn, das macht euch fest, dann können wir das jetzt verstehen. Aber dieses kommt durch den Heiligen Geist. Seid dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch macht es aber fest, damit ihr nicht stolpert. Seht die Hunde, seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Es waren jüdische Lehrer, die wollten das Evangelium ergänzen bzw. etwas verändern, legten großen Wert auf die Beschneidung, auf Einschneiden. Und Paulus sagt, mit dieser Betonung, mit dieser Verlagerung der Betonung, kommt ein Zerschneiden. Denn wir, die Begründung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gott in Verehrung dienen. Die wir im Geiste Gott in Verehrung dienen. Auch hier könnte man sich fragen, ist das der Geist des Paulus und seiner Mitarbeiter? Oder ist das bei uns unser Geist? Oder ist das der Heilige Geist? Ich mache es kurz, ich muss zum Schluss kommen. Mir scheint nach einigem Erwägen, dass Paulus doch vom Heiligen Geist spricht. Hier ist nämlich, genau wie im Galaterbrief, eine Gegenüberstellung. Beschneidung ist dort Symbol des Gesetzes. Gesetz und Geist werden dort einander gegenübergestellt. Gleich Anschließend spricht Paulus vom Fleisch. In Römer 8 werden Fleisch und Geist einander gegenübergestellt. Und es scheint, als ob Paulus hier diesen Geist meint, der die Erfüllung dessen ist, was das Gesetz angekündigt hatte. Der Jesus, der dort angekündigt war, ist gekommen und er hat uns seinen himmlischen Geist gegeben. Und durch diesen Geist dienen wir jetzt Gott, nicht vom Gesetz her, aus dem Muss. Petrus sagt ja auf dem Zusammensein in Jerusalem, keiner von uns ist fähig gewesen, dieses Joch zu tragen. Wir konnten es nicht. Aber der Geist ist jetzt gekommen. Paulus führt das aus an einigen Stellen. Ein großes Thema ist es. Und dieser Geist ist jetzt unsere Kraft, unser Leben. In ihm dienen wir Gott. Wir vertrauen nicht auf Fleisch, nicht auf menschliche Weisheit, nicht auf menschliche Kraft. Wir vertrauen auf den Herrn. Vielleicht noch ein letztes praktisches Wort. Ich hoffe, dass das andere auch praktisch war, aber vielleicht etwas ortsentsprechend. Mir ist bewusst, das ist auch uns geschehen, dass Gott uns manchmal Gemeinschaft nimmt. Aus welchem Grund auch. Und er führt uns in die Einsamkeit. Das dürfte in der Zukunft in vermehrtem Maße der Fall sein. Die Schrift hat uns doch einiges eröffnet über die Zukunft. Wir suchen die Gemeinschaft, wir suchen den Zusammenhalt. An mir soll es nie liegen, dass ein anderer nicht Gemeinschaft mit mir haben kann. Das soll mein Gebet sein. Aber ich habe es nicht immer in der Hand. Und wenn der Herr mich in die Einsamkeit führt, man leidet darunter, ich kenne das. Wenn der Herr uns in die Einsamkeit führt, dann ist das seine Führung. Und dann wollen wir dort treu bleiben. Spurgeon sieht diese Situation als eine potenzielle. Und er sagt so ungefähr, und wenn alles zusammenbricht, und sogar der Staat, unter dem wir leben, zusammenbricht, dann wollen wir ruhig weitermachen. Weiter glauben, weiter leiden, weiter Hoffnung hoffen und eines Tages beim Herrn sein. Einfach weitermachen. Nicht lange fragen, ja, wo soll ich denn hingehen? Wenn kein Ort ist, an den Sie gehen können. Das gibt es nämlich. Das ist, wovon ich spreche. Ich spreche auch nicht von solchen Gemeinden, in die man gehen könnte. Die Frage müssen wir klären. Ich spreche von solch einem Fall, wo Gott es so führt, dass wirklich keine Gemeinschaftsmöglichkeit da ist. Von ihm aus gesehen, nicht von uns aus. Das kann geschehen. Ich will uns Mut machen. Ich kann dasselbe sagen in jeder Gemeinde. Denn es kann auf jeden von uns zukommen, dass wir alleine geführt werden. Und dann müssen wir bereit sein. In Markus, ich weiß nicht genau, welches Kapitel es ist, dürfte 6 sein, ist die Geschichte von der Speisung, wie Jesus 5000 speist und mehr. Und anschließend schickt er die Jünger aufs Wasser, in das Schiff. Und sie sollen auf die andere Seite fahren. Denn die Nacht tritt ein, er geht auf den Berg, betet. Und dann geht er aufs Wasser und geht seinen Jüngern entgegen. Beziehungsweise zunächst einmal sieht es so aus, als ob er an ihnen vorbeigehen will. Und sie bekommen ja tüchtig Angst. Aber er tröstet sie und er kommt ins Boot. Und dann gibt uns Markus die Erklärung für diese Angst, die sie hatten. Jesus fragt ja, warum seid ihr so ungläubig? Und die Erklärung, ihre Herzen waren hart geworden über den Broten. Das habe ich behalten. Als die Sonne schien, als Tausende von Menschen da waren, als Jesus einer seiner größten Wunder vollzog, wurden die Herzen der Jünger, die das Brot austrugen, hart, bekamen sie Schwielen, gewöhnten sie sich daran. Das ist eine Gefahr. Ich bin Soldat gewesen. Bevor man in den Krieg geht, lernt man in friedlicher Gegend, wie man kämpft. Man macht Manöver. Wenn die Sonne scheint, geistlich, und wenn wir es gut haben, dann wollen wir uns nicht hinlegen, die Daumen umeinander drehen, was immer auch, für uns selbst leben. Dann ist die Zeit gegeben, wo ich mich übe, stark werde, sodass, wenn die Nacht kommt, wenn die Einsamkeit eintritt, dann brauche ich nicht umzukippen. Wir wollen beten. O Herr Jesus, mache du uns geschickt und bereit, deinen Willen zu tun, wie immer er auch aussehen mag. Danke, Herr, dass du unsere Herzen festigen willst, in der Liebe, in der Freude, im Frieden mit dir und miteinander. Segne, Herr, einen jeden hier und setze ihn zum Segen. Wie schwach er auch sein mag, du kannst ihn gebrauchen. Wir preisen deinen Namen dafür, dass du so unendlich groß bist und fähig bist, unser Leben umzugestalten. Amen.